Deutschlandfunk Kultur Doku.
Fast 660 bestätigte Corona-Infektionen im Tönnies Schlachthof in Reda-Wiedenbrück seit Wochenbeginn.
Im Frühjahr 2020 erkranken in den Sammelunterkünften der Firma Tönnies in und um Reda-Wiedenbrück hunderte ArbeiterInnen an Covid-19.
Fast 7000 Tönnies-Mitarbeiter inklusive ihrer Angehörigen müssen sofort in Quarantäne.
Die deutschen Medien berichten ausführlich.
Das Coronavirus sei möglicherweise von den meist osteuropäischen Werkvertragsarbeitern zurück nach Ostwestfalen gebracht worden, aus ihrem Heimaturlaub, mutmaßt der Schlachtkonzern.
Die Menschen kommen so gut wie gar nicht zu Wort.
Wo ich so denke, so hallo, da liegen Menschen im Krankenhaus. Das hat noch nie einer gefragt, wie viele Menschen an dieser Pandemie eigentlich von den Werkvertragsarbeitern verstorben sind. Wie werden diese Familien unterstützt? Wie ist das für diese Menschen weitergegangen? Diese Diskussion hat überhaupt nicht stattgefunden. Es ging immer nur darum, ne? Ja, beim Tönnies, der Tönnies. Und da ist eben diese Pandemie ausgebrochen. Der hat die Leute da einfach weiterarbeiten lassen. Aber dieser Fokus, die liegt immer bei diesem Tönnies.
Ich komme selbst aus Rumänien und spreche Rumänisch. In den wenigen O-Tönen, die mir zu Ohren kommen, sagt ein Arbeiter: Wir dachten, in Deutschland liegt das Geld auf der Straße. Die Ausdrücke, die sie verwenden, die Tonalität und auch die Schicksalsergebenheit sind mir geläufig. Sie lassen mich nicht mehr los.
Nach der Arbeit hängen die Kleider ihrer Menschen auf. Aus dem Alltag rumänischer ArbeiterInnen in deutschen Schlachthäusern. Ein Feature von Senta Höfer.
Man arbeitet, weil man keine Wahl hat. Es gibt dieses rumänische Sprichwort. Du verbrüderst dich mit dem Teufel, damit du über die Brücke kommst. So ist das auch bei uns. Du bleibst, ob du willst oder nicht. Zu Hause hast du Verpflichtungen. Ich musste meine Schulden bezahlen, wollte ja nur 1-2 Jahre bleiben. Meine Schulden habe ich bezahlt. Sie waren nicht sehr groß, nicht riesig. Aber in Rumänien gab es keine Arbeit. Was soll ich noch sagen? Ob ich es bereue? Natürlich bereue ich das. Bin ja hier krank geworden.
Ich stelle fest, wie angefasst ich bin, wenn über Tönnies, die Zustände, das Virus, den Lockdown, die Politik gesprochen wird, aber so gut wie gar nicht mit den Menschen, um die es eigentlich geht. Die Unternehmen sichern sich ab. Der Verhaltenskodex der Tönnies Unternehmensgruppe zum Beispiel legt auf Deutsch, Polnisch und Rumänisch dar, in welchen Bereichen von den MitarbeiterInnen ethisch verantwortliches Verhalten erwartet wird.
Paragraph 1, Absatz 1. Es gibt keine Zwangsarbeit, Fronarbeit oder unfreiwillige Gefangenenarbeit.
Meine Seele? Davon soll ich dir erzählen?
Da.
Eins meiner Gedichte soll ich dir aufsagen.
Jetzt bei uns, da ist immer gündesk.
Lass mich kurz überlegen.
Ja. Eu cred.
Ich glaube.
Cam fost fica unui regitem.
Ich war die Tochter eines gefürchteten Königs.
Într-o trecută existență.
In einer vergangenen Existenz.
Eu cred.
Ich glaube.
Că ochii nopții sunt verzi.
Die Augen der Nacht sind grün.
Și mai cred.
Und ich glaube,
că vom fi izgoniți,
dass wir vertrieben werden aus dem Schoß der Erde.
Nu prea curând.
Nicht alsbald.
Nu prea târziu.
Nicht allzu spät.
Îți place?
Gefällt es dir?
Ich erzähle Freundinnen und Bekannten von der Idee. Manche blocken ab. Andere sagen, du möchtest den ArbeiterInnen eine Stimme geben. Genau, sage ich. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass diese Menschen selbstverständlich schon eine Stimme haben.
Da ist sie, wie sie sind, wann da, kann da ich Tim, oh, Mann.
Oh,
Du stehst an dem Band und träumst. Der schönste Traum war der, zu Hause zu sein. Dann, nach der Arbeit, essen und dann schlafen.
Ich erfahre, wie die ArbeiterInnen hier in Deutschland fast ausschließlich über ihre Arbeit definiert werden, über ihren Wert in Arbeitslohn und Arbeitsstunden, sich als Menschen oft nicht gesehen fühlen und damit hadern.
Wir müssten ihnen irgendwie dankbar sein. Aber sie geben es uns nicht gratis. Wir arbeiten. Aber wir sind dankbar für den Arbeitsplatz. Was ich den Deutschen sagen würde? Dass sie den Menschen wertschätzen, weil der Mensch Zuneigung braucht. Wenn der Mensch nach getaner Arbeit durchs Werkstor geht, könnten sie wenigstens sagen, heute war alles gut, bravo. Sie sind etwas kalt, die Deutschen. Ich will nichts Falsches sagen. Sie sind etwas zurückhaltend. Eben anders. Den Menschen anerkennen, weil der Mensch schwer arbeitet.
Paragraph 10, Absatz 1. Die im Tönnies-Haus festgelegten Werte, Strategien, Ziele und Visionen haben der Förderung einer leistungsorientierten Arbeitsatmosphäre, dem Betriebsklima, zu dienen. Fürsorge- und Treuepflicht wird von der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat übereinstimmend gefördert. Zuverlässigkeit, Fairness, Respekt und Offenheit prägen den Umgang auf allen Ebenen. Ein gutes Betriebsklima ist unter anderem Voraussetzung für motivierte Mitarbeiter und Leistungsfähigkeit und letztendlich auch ein nicht zu unterschätzender Einflussfaktor auf den Unternehmenserfolg.
Es war sehr schwer. Wir hatten einen großen Wunsch, wir wollten Hochzeit feiern. Wir arbeiteten erst 12 Stunden in einer Fleischfabrik. Dann hatten wir noch einen Minijob, dort nochmal 6 Stunden. Also arbeiteten wir 18 Stunden.
Für diese mehrjährige Reise habe ich mir Aglaia Veterani als Begleiterin ausgesucht. Sie stammt aus einer rumänischen Zirkusfamilie, die das Land in den 60er Jahren verlässt, als Aglaia noch ein Kind ist. Ihr Vater ist Clown, die Mutter Artistin, die an den Haaren von der Zirkuskuppel hängt. Aglaia wächst in verschiedenen Ländern auf, mit der Angst im Nacken. Sie wird Schriftstellerin und schreibt von dem Kind, das in der Polenta kocht, vom Regal der letzten Atemzüge, vom geräumten Meer, den gemieteten Socken und Frau Butter. Im Jahr 2002 nimmt sie sich das Leben.
Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand. Wählen Sie A, ich will sterben, B, ich will nicht sterben. Einsenden an Hilf dir selbst, sonst hilft dir Gott.
Im rumänischen Slobozia und im norddeutschen Bad Bergen treffe ich Familie Radu. Die Mutter, ein Sohn und eine Tochter leben in Rumänien. Der Vater und drei Söhne arbeiten in Deutschland. Seit wann?
Am 30. Oktober bin ich gekommen. Da war ich 25. In diesem Jahr werde ich 32. Also sind es 7 Jahre.
Das erzählt mir der älteste Sohn der Familie. Vor 20 Jahren ging erst der Vater, um Geld für ein Haus zu verdienen. Als die Söhne erwachsen wurden, kamen auch sie. Den größten Traum haben sie sich erfüllt, der Rohbau für das Haus steht. Der Vater und zwei der Söhne haben ihre eigenen Autos. Der dritte Sohn macht gerade seinen Führerschein. Auch der jüngste Sohn, der noch in Rumänien ist, wollte kommen, um sich irgendwann ein Auto kaufen zu können. Der Vater hat ihn davon abgehalten und hat ihm ein Auto geschenkt. Aurel ist um die 30, das zweitjüngste von 11 Kindern. Seine Mutter starb, als er 13 Jahre alt war. Mit 19 ging er zu seiner Schwester nach Italien, wo er 8 Jahre lang als Gärtner unterwegs war. Heute arbeitet er zusammen mit seinen 5 Brüdern bei Tönjes in der Beladung von LKWs. Sein Bruder ist sein Schichtleiter. Wenn er von zu Hause spricht, meint er Rumänien. Die meiste Zeit ist er in Deutschland. Er arbeitet 6 Tage die Woche. Den freien Tag verbringen die Brüder oft zusammen. Wir freuen uns, wenn wir an unserem freien Tag zusammenkommen, mal den Grill anschmeißen können, sagt Aurel. Da sitzen wir oft bis zum Morgen zusammen. Hier in Deutschland darf man aber nur bis 10 Uhr abends Lärm machen. Da ruft schon mal der Nachbar die Polizei. Wir erklären ihnen dann, dass wir einen freien Tag haben. Die verstehen uns, aber ihr müsst auch die Nachbarn verstehen, sagen sie. In einem Vorort von Slobozia besuche ich Familie Vasile. Erst wollen sie nicht mit mir sprechen, beraten sich mit dem Bürgermeister, dann willigen sie doch ein. Um sie zu schützen, ändern wir die Namen aller interviewten ArbeiterInnen. Das Ehepaar Vasile erzählt mir schließlich von seinen guten Erfahrungen in Deutschland, wo die beiden an mehreren Orten gearbeitet haben. Er verrät mir ein Geheimnis. Seine Frau kann es bestätigen, wenn ich es nicht glaube. Vom ersten Gehalt hat er sich einen Block und Farbstifte gekauft und zuerst den Zaun gezeichnet, den ich da drüben sehe, und dann das Haus, das sie später gebaut haben. Ihr Traum sei damit in Erfüllung gegangen. Jahrelang haben sie dafür geschuftet. Minutiös und gewissenhaft beschreibt sie den ganzen Arbeitsvorgang. Schritt für Schritt, wie sie dafür verantwortlich ist, dass die Salami in den Supermarkt kommt, wo sie dann von der deutschen Bevölkerung gekauft wird.
Arbeitsplätze, viele. Maximal 2 Jahre Arbeit in eine Fabrik und andere Fabrik. Ich immer mit Hubwagen, Paletten mit Produkt, viele Paletten in Maschine, alle Paletten, ich Etikettpaletten, ja, und in große Deposit. Lager.
Sie sind so lange in Deutschland geblieben, bis Haus und Garten zu Hause in Rumänien fertig waren. Beim Abschied erzählt er mir, wie sehr es sie doch psychisch angestrengt hat, vor allem die Sprache nicht gut zu können. Instinktiv hätten sie immer Ja, Ja gesagt, wenn man etwas von ihnen wollte. Aber verstanden haben sie es oft nicht. Dann hat der Deutsche Ärger gemacht.
Ja.
Immer ja.
Rumänisch. Immer ja. Aber Scheiße.
Die meinten nicht uns. Sie fanden nur scheiße, dass wir nicht so gut Deutsch konnten, erklärt er mir. Und dann hätten sie noch gesagt, wenn du zu uns kommst, musst du Deutsch sprechen. Wenn ich zu dir komme, spreche ich trotzdem weiterhin Deutsch. Familie Vasile hat den Absprung geschafft. Dragos arbeitet weiterhin hart bei Westfleisch, hat aber seine Familie zu sich geholt, hat auf dem freien Markt eine Wohnung gefunden und ein eigenes Auto, mit dem er jeden Tag zur Arbeit fährt. In seinem Umfeld kennt er aber auch andere Schicksale.
Es gibt Menschen, die hart gearbeitet haben, um ihre Häuser zu bauen. Dann sind die Häuser fertig. Sie bleiben trotzdem länger, um noch mehr Geld zu verdienen. Das sie dann womöglich später für Ärzte ausgeben. Es gibt große Häuser, da wohnen nur die Alten drin. Die Jungen sagen, wir arbeiten noch ein wenig weiter, um etwas beiseite zu legen. Aber das erleben sie dann nicht mehr. Das ist das Problem. Man muss auch wissen, wann man aufhört.
Berufe lenken ab von der Existenz. Berufe lenken ab von der Existenz.
Paul ist seit vielen Jahren unterwegs. Erst hat er in Italien als Automechaniker gearbeitet, aber auch viel freie Zeit gehabt, das Leben genossen. Dann mehrere Jahre in Spanien als Tellerwäscher, Pizzabäcker, Parkettleger und bei BMW. Viel gelernt habe er, sich nie dafür geschämt. Nach all den Jahren habe er endlich verstanden, in welcher Welt wir leben.
Am Arbeitsplatz war ungefähr in Ordnung, weil in Reinigungshalle, in Waschhalle, meine Frau hat gearbeitet nur mit Kiste, weil sie hat einen leichten Arbeitsplatz gekriegt, sehr in Ordnung sozusagen.
2012 kommt er mit seiner Lebensgefährtin nach Deutschland und legt sich nach kurzer Zeit mit der Firma Tönjes an, wechselt die Seiten, arbeitet für die Gemeinde, die Gewerkschaft. Heute lebt er in Reda-Wiedenbrück, arbeitet selbstständig als Personalvermittler, der sich aber von den Arbeitgebern direkt bezahlen lässt. Darauf legt er Wert.
Bei mir war ein bisschen andersrum, weil ich war bei diesem Palettenreinigungsmaschine und war ein bisschen körperlich arbeit. Aber ich habe gearbeitet die ganze Zeit nur nass, das war schlecht. Und da war nicht kalt, aber die Chefin hat mir geschickt in andere Hallen, wo war richtig kalt und ich war nass und ich habe schon protestiert und ich habe gesagt, sowas geht nicht und ich will nicht sterben, ich will nur arbeiten. Und ist, ja, aber musst du das machen? Ich muss ich nicht. Ich habe gesagt, ich bin kein Sklav, machst du.
Paul hört sich um, spricht mit Kollegen im Schlachthof, bekommt Schwierigkeiten, gibt aber nicht nach. Und versucht, die anderen ArbeiterInnen zu überzeugen.
Und mit dem Rumänen, ich habe schon geredet, die war schon lange da und hat gesagt, ja, hier ist Sklaverei, aber können wir nicht darüber reden, weil wir sind überwacht und ist problematisch. Und wenn machst du nicht, was die sagt, dann kriegst du Kündigung und sowas. Und ich habe mit mehreren in Kantine gesprochen, aber sehr frei, am Tisch. Und alle, zack, mit Kopf nach unten. Und ich habe gesagt, warum machen Sie sowas? Haben Sie Angst für sowas? Wir sind in 2012 in Deutschland, in einem Land, wo ist Demokratie, theoretisch.
Paul hört immer wieder von der Angst, überwacht und bespitzelt zu werden. Er recherchiert weiter, versucht aufzuklären, geht an die Öffentlichkeit, verbündet sich mit der Gewerkschaft und hat trotzdem keine Hoffnung, dass sich etwas ändert.
Kein Angst wegen Tönjes. Ich will zeigen, wie funktioniert das System. Ist ein krankes System und müssen wir darüber reden und vielleicht besser machen, wenn geht. Aber ich glaube, geht das nicht, weil ist gedacht von oben.
Und die Arbeiter?
Die Arbeiter interessiert keiner.
Ich meine, du warst ja auch Arbeiter.
Ja.
Es gab bestimmt ein paar Leute, die das gut fanden, was du machst.
Ja klar, viele, aber die hat kein, ich weiß nicht, wie heißt Courage.
Courage, Mut.
Ja, die kapieren alles, aber die kann nicht machen. Ich habe gesagt, warum gehen sie zum Arbeit? Warum? Das ist das einzigste große Problem. Wenn die Leute gehen nicht zum Arbeit, dann die muss reagieren.
Zum Ende unseres zweistündigen Gesprächs wechselt Paul nochmal ins Rumänische, beklagt sich über die Passivität der Menschen, ihre Bereitschaft, sich ausbeuten zu lassen, nur damit sie zu Hause in Rumänien reich erscheinen. Ja, stimmt schon, viele seien genötigt durch ihre Lebensumstände. Aber warum sagen sie nicht, welchen Preis sie zahlen?
Er
rät mir, mal zu Tönjes auf den Parkplatz zu gehen. Ich würde staunen, was für teure Autos da herumstehen. Die machen also Schulden, um weiter Sklaven zu sein, sein ernüchterndes Fazit.
Wir können es uns ja leisten. Denn was wir uns leisten können, das können wir uns leisten. Und was wir uns nicht leisten können, das können wir uns nicht leisten, weil wir es uns nicht leisten können. Aber was wir uns leisten können, das leisten wir uns auch, weil wir es uns leisten können. Einfach fabelhaft. Einfach großartig.
Der Sohn der Familie Radu in Bad Bergen sagt mir, er hätte keine Wünsche mehr. Was ihm Gott gebe, damit sei er zufrieden. Was nützt ihm ein Traum, der nicht in Erfüllung geht? Lieber lässt er sich auf die Gegenwart ein und darauf, was Gott ihm beschert, Gutes und Schlechtes.
Und was machst du in der Fabrik? Was genau?
Schichtleiter. Und jetzt musst du schneiden mit Messer, Kopf oder auf Maschine, Beine,
von was
Maul.
Von welche Tiere?
Rind.
Rind.
Okay. Rind, Bulle. Verpackung in Karton oder in Tüte, die Nieren, Zunge, Schwanz, Leber, Kopfhaut, Verpackung in kleine Karton und weg schicken in Asien oder Afrika.
In Slobozia treffe ich einen Fahrer, der wöchentlich mit dem Kleinbus nach Reda-Wiedenbrück fährt, immer voll besetzt. Herzzerreißende Szenen erlebe er selten. Sie fahren meist morgens um 4 los, da schlafen die Kinder noch. Weil die Menschen nicht so oft nach Hause fahren können, manchmal auch über die Feiertage in Deutschland bleiben müssen, nimmt er auch Pakete mit.
Vor Weihnachten schicken die Leute auch Schweine nach Deutschland. Ganze Schweine. Sie schlachten sie, sengen sie, stecken sie in Säcke, obwohl sie dort in Schlachthäusern arbeiten. Eier habe ich auch schon aus Rumänien mitgenommen. Aus Deutschland bringe ich manchmal Gurken und Kartoffeln mit. Oder eingelegtes Gemüse. Dabei ist doch Rumänien voll von Kartoffeln und sauren Gurken.
Nicht alle Menschen können sich das Sterben leisten. Nicht alle haben Zeit dazu.
Și iarăși m-am gândit aici, uite, viața asta de aici, că practic aici nu mai dormi.
Schau, unser Leben hier. Praktisch gibt es nur Schlafen und zu Tönnies gehen. Ein anderes Leben hast du nicht. Zweimal die Woche einkaufen, wenn du es schaffst. Aber du hast keine Zeit. Bist müde. Denkst nicht darüber nach, denkst über nichts mehr nach. Ich spreche über mich,
sagt Stella, als müsste sie sich vergewissern. Ich treffe Stella 3-mal im Laufe eines Jahres. Wir schreiben SMS. Alles andere ist zu teuer für sie, denn sie hat nur eine Prepaid-Handykarte wie die meisten Arbeiter. Einen Handyvertrag will sie nicht, auch wenn dieser günstiger wäre. Aber den muss sie ja für ein Jahr abschließen. Wer weiß, ob sie noch so lange bleibt. Das sagt sie seit über 4 Jahren. Will sie irgendwann zurück nach Rumänien?
Solche Pläne mache ich nicht. Ich weiß doch gar nicht, was nächste Woche passiert. Aber ich will nicht bei Tönnies bleiben. Ich habe lange ausgehalten. Ich kann nicht sagen, dass die Arbeit schwer ist. Aber der Rhythmus ist vernichtend.
Stella ist eine kleine, zierliche Frau, vielleicht Mitte 50. Ihr Alter kann ich nicht gut schätzen. Die meisten Arbeiter sehen älter aus, als sie sind. Hauptsache gesund, sagt Stella. Das Alter ist ihr nicht so wichtig. Sie kommt geschminkt und hübsch gekleidet zu unserem Treffen. Ich ertappe mich dabei, dass es in meiner Vorstellung nicht gut zusammenpasst, dass sie seit über 4 Jahren, 6 Tage die Woche ausschließlich Nachtschichten arbeitet und so aussieht.
Schlafen, arbeiten, gehen, schlafen. Ich tröste mich damit, dass ich immerhin kein Geld ausgebe. Das Geld bleibt auf dem Konto. Wenn ich etwas Besonderes essen will, denke ich natürlich nicht darüber nach. Aber immerhin kann ich etwas Geld beiseite legen. Bei diesem Leben, das ich führe.
Bei unserem zweiten Treffen macht Stella einen betrübten Eindruck. Sie ist unzufrieden mit ihrem Leben, gibt aber auch sich die Schuld dafür. Dann wieder versucht sie, alles positiv zu sehen.
Sunt dezamăgită și în același timp nu vreau să permit să fiu dezamăgită.
Ich bin enttäuscht und gleichzeitig will ich es mir nicht erlauben, enttäuscht zu sein, weil ich Vertrauen in mich haben und alles mit einer friedlichen Haltung betrachten sollte. Das ist das richtige Wort. Ich nehme mir immer so viel vor, dann entschuldige ich mich, dass ich keine Zeit habe. Es stimmt, ich habe nicht so viel Zeit. Aber ich könnte mehr für mich machen. Ich weiß es nicht. Ich kann da nicht mithalten.
Stella erzählt mir ihre Geschichte von den verschwundenen Urlaubstagen. 20 Tage hat sie im Sommer genommen, 4 hat sie übrig behalten, damit sie sich im Herbst noch mal ausruhen kann. Als sie die Tage im November nehmen wollte, waren sie nicht mehr da. Sie war sich sicher, dass sie recht hatte, wollte sich aber nicht mit der Verwaltung anlegen. Andere erzählen mir von Auseinandersetzungen um Überstunden. Und davon, wie anstrengend es ist, sich zu beschweren. Oder wie schwer es ist, es auszuhalten, dass man keine Kraft dafür hat und sich dann dafür entscheidet, es einfach zu akzeptieren. Auch aus Angst, nach der Beschwerde schlecht behandelt oder gar gekündigt zu werden.
Ich denke manchmal, ich müsste sie verachten. Oder sollte ich Mitleid mit ihnen haben? Ich weiß es nicht. So viel Boshaftigkeit. Vielleicht auch Ignoranz. Ich glaube, das ist es.
Mir ist, als müsste ich laut schweigen, damit man mich versteht.
Cu răutate, cu mânie și cu ură nu atragi omul spre tine. Un om la care vrei să îi insufli teamă.
Mit Bosheit, Wut und Hass gewinnt man keine Menschen. Ein Mensch, dem du Angst einjagen willst, wird dir nie treu sein. Ein Chef muss sich in erster Linie benehmen können. Meine Idee ist, diese Leute müssten einen Lehrgang absolvieren. Sogar verpflichtend sollte der sein, denn das habe ich beobachtet. Sie können sich nicht benehmen, Senta. Und nicht sprechen, wie es sich gehört.
Sie... Das sind Vorarbeiter und Schichtleiter, die oft auch aus Rumänien kommen und viele der ArbeiterInnen angeworben haben. Sie sind die wichtigsten Bezugspersonen. Vor Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes in der Fleischindustrie waren sie bei den Subunternehmen angestellt. Inzwischen sind die meisten von ihnen direkt bei den Betrieben angestellt. Die Kontrolle über die ArbeiterInnen haben sie nach wie vor.
Man rennt permanent dieser Geschichte hinterher und es kann doch nicht sein, dass so eine kleine Bürgerinitiative oder so ein Beratungsbüro, dass die jetzt dafür alle zuständig sein sollen, diese Probleme zu lösen. Ja, da arbeiten Tausende von Menschen und wir sollen jetzt in diesen einzelnen Beratungsgesprächen, wir lösen ja immer nur kleine Probleme. Das ist ja eine Aufgabe für einen Doofen.
Für ihren Geschmack steht sie als Person viel zu sehr im Vordergrund. Inge ist von allen Deutschen, die ich gesprochen habe, die engagierteste. Sie macht sich Schicksale der ArbeiterInnen von Anfang an zu eigen, hat den längsten Atem und versteht noch immer nicht, wie es dazu kommen konnte.
Frau Bullschnieder, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der erste Mensch, der in dieser Stadt das mal laut ausspricht und es wurde auch mal Zeit. Aber da haben Sie sich ja eine richtig schwere Aufgabe aufgehalst. Da werden Sie die nächsten 10 Jahre mit beschäftigt sein. Und ich habe gedacht, der hat ja einen Vogel, ne? Das habe ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht, spinnt der? Wieso sollte mich das denn jetzt 10 Jahre beschäftigen?
Inge erzählt mir, dass sie müde und ausgebrannt ist, enttäuscht von den Behörden, den Kontrollorganen und der Politik, die es nicht schafft, das System zu verändern.
Plötzlich gibt es da Firmen, die vorher ihre Fleischbänder da hatten und ihre Leute da am Arbeiten hatten. Die haben jetzt auf ihren Anzügen stehen Personalmanagement. Da weiß sie ja ganz genau, ne? So, ja, wollt's mich verarschen? Vorher warst du einer von den Menschenhändlern und heute steht auf deiner Jacke Personalmanagement, wird mir schlecht, ne?
Schon Schon vor 10 Jahren ist Inge in die Unterkünfte gegangen, hat mit vielen Arbeitern gesprochen, hilft bedingungslos und leidenschaftlich bis zur Selbstaufgabe. Auch wenn ihr einzelne Menschen, denen sie hilft, so gar nicht sympathisch sind. Aber darum geht es ihr nicht. Sie gründet die Initiative Werkverträge und will damit erreichen, dass alle, die hier leben und arbeiten, menschenwürdig behandelt werden, nicht mehr und nicht weniger. Ihr Ehrenamt wird in Reda-Wiedenbrück kaum anerkannt, zumindest nicht so, wie sie es sich wünschen würde.
Du stumpfst irgendwann schon auch ein Stück weit ab, das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also am Anfang war das auch tatsächlich so, da sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, boah Inge, wie toll, ne, dass du das machst, und haben dir auf die Schultern geklopft und gesagt, ja, ne, boah, wir würden auch auf jeden Fall mitgehen auf deiner Demo, aber du weißt ja, wir fahren da immer nach Ahrenshoop, wo der Tönnies seine Häuser da hat, da dürfen wir immer ins Haus und dann dürfen wir dann nachher nicht mehr in das Haus rein, ne? Und dann könntest du in dem Moment könntest du brechen, weil du denkst dann echt so, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne?
Der Himmel sah aus, als gäbe es ihn nicht. Das fiel ihm plötzlich an jenem Morgen auf. Bloß weil er einen Augenblick innehielt. Ein kleiner Schauer überkam ihn dabei und ließ ihn kurz auflachen. Es war kein eigentliches Lachen, vielmehr ein Ausstoßen eines kleinen Schreis, scharf und eisig, über den er selber erschrak. Im Nichthimmel war Gott, den es auch nicht gab. Das war ihm plötzlich so spürbar klar, wie die Abwesenheit eines Menschen, die man sofort wahrnimmt, ohne sie in Frage zu stellen. Die Abwesenheit Gottes war der Beweis für seine Existenz. Während er diesen Gedanken nachging, nahm er die Straßenbahn wie jeden Morgen und fuhr zur Arbeit.
Ich schäme mich, Sozialhilfe zu verlangen. Ich würde gerne arbeiten gehen, aber sie lassen mich nicht. Hier in Deutschland bin ich Behinderter 3. Grades, wegen meiner Herzerkrankung. Ich könnte 3 Stunden arbeiten, aber sie können mir diese Beschäftigung nicht anbieten.
Das könne ich mir doch denken, wie er sich fühle. Umilit, gedemütigt. 5-mal wiederholt er das Wort. Er habe es allen gesagt, auch vor Gericht. Und selbst davon zu erzählen, sei demütigend. Wenn er wieder gesund sei, würde man ihn wieder anstellen, hätten sie ihm damals gesagt. Nach über 10 Jahren Arbeit wird er genötigt, seine Kündigung zu unterschreiben. Erst weigert er sich, dann wird er bedrängt, gibt nach. Mit Hilfe der Gewerkschaft versucht er, sich zu wehren. Ich treffe Dudor ein paar Monate später in Rumänien. Meinen Besuch kann ich nicht ankündigen, weil seine deutsche Handynummer nicht mehr funktioniert. Auf gut Glück fahre ich in sein Heimatdorf, von dem er mir im ersten Interview in Reda-Wiedenbrück voller Sehnsucht erzählt hat. Dudor ist überwältigt, dass jemand die weite Reise auf sich nimmt, nur um mit ihm zu sprechen. Ich lerne auch seinen Sohn und seine Frau kennen, die in einem Kosmetiksalon arbeitet. Sie verdient all die Jahre dazu, um ihrem Sohn alles zu bieten, auch als es ihm nicht gut geht. Der Vater hadert, ob es dem Jungen besser gegangen wäre, wenn er zu Hause geblieben, Frau und Kind nicht alleine gelassen hätte. Aber als es seinem Sohn schlecht ging, musste er ja in Deutschland bleiben, um Geld für die Familie und die medizinische Behandlung zu verdienen. Als er nach all den Jahren nach Hause kommt, geht er zunächst aus Versehen an seinem Haus vorbei. Am nächsten Tag sitze ich mit Tudor, seinem Sohn und dessen Freundin zusammen. Es scheint mir, dass sie zum allerersten Mal etwas ausführlicher über das Leben in Deutschland sprechen.
Es gibt keinen Wald ohne vertrocknetes Laub. Aber wir müssen alle dafür zahlen. Werden alle in einen Topf gesteckt. Also einer hat einen Fehler gemacht und alle werden dafür verurteilt.
Das könne man nicht akzeptieren, sagt Tudor. Sein Sohn zweifelt, das sei leicht gesagt. Ändern könne man das ohnehin nicht. Tudor erzählt, wie er sich mal mit seinem Chef angelegt hat.
Die Türken haben Propaganda gegen uns gemacht. Ich bin zum Chef gegangen, dem Deutschen. Der Türke musste 2 Tage zu Hause bleiben. Der Chef hat ihm gesagt, wenn er nochmal so etwas hört, muss er sich eine neue Arbeit suchen.
Tudor will sich nicht geschlagen geben. Für seine Rechte kämpfen, einstehen für andere, ein gutes Vorbild sein für seinen Sohn. In den ersten Monaten nach seiner Rückkehr will er alles richtig machen. Er will Haus und Hof in Ordnung bringen, seinen Garten wieder bestellen. Auch hofft er auf eine finanzielle Wiedergutmachung aus Deutschland. Eine private Agentur hat ihm versprochen, sich darum zu kümmern. Er bezahlt dafür viel Geld, die Unterstützung bleibt aus. Ein halbes Jahr später nimmt er sich das Leben. Ich verbringe einen Tag im Beratungsbüro der Gewerkschaft, wo ich Tudor auch kennengelernt habe. Ich höre den ArbeiterInnen zu und spreche mit BeraterInnen. Einige von ihnen kommen, wie ich, aus Rumänien. Es ist wichtige Sisyphusarbeit, die sie dort leisten. Ein junger Mann erzählt dem Berater beschämt, er habe in Deutschland stehlen gelernt. Weil er keine passenden Gummistiefel von seiner Firma bekommen habe, musste er sie von anderen Plätzen nehmen. Ohne diese Stiefel wären seine Beine mit den Reinigungssubstanzen in Kontakt gekommen. Es habe schon gereicht, dass die Dämpfe seine Atemwege angegriffen hätten. Wenn auch noch die Füße verbrannt wären, hätte er gar nicht weiterarbeiten können. Ein anderer Mann erzählt mir in wenigen Worten seine Geschichte. Er kommt aus Siebenbürgen. 2009 ist er nach Deutschland gekommen, weil er zu Hause arbeitslos war. In Deutschland arbeitete er unter anderem bei Tönjes, später auch bei Daud Fleischwaren in der Reinigung. Wo Gutes besser ist, so der Slogan der Firma. Ich spreche ihn auf seine großflächigen Narben an den Händen an. Aus der Anfangszeit in Deutschland sei das. Anfänger sei er gewesen, konnte kein Deutsch und dann habe er sich die Lösung auf die Arme gekippt. Eine Woche hätte er weitergearbeitet, bevor er zum Arzt ging. Der schrieb ihn sofort krank. Er sei aber weiter zur Arbeit gegangen, aus Angst, entlassen zu werden. Bei meiner Frage nach Schutzhandschuhen winkt er ab. Klar, hätten sie gehabt. Aber die waren zu kurz und die ätzende Flüssigkeit lief überall hin.
Wenn man im Supermarkt Fleisch kauft, Tierschutz ist eine große Frage, wie ich das gemerkt habe. Die Einkäufer, die schauen immer drauf, wie den Tieren es gegangen ist, ne, wie die gelebt haben, Freiland oder nicht oder so weiter. Und dass die Natur irgendwie verschont wird und aus diesem Grund essen die vielleicht auch weniger Fleisch. Aber ich glaube nicht, also sehr wenig vielleicht denken daran, wie das alles gelaufen ist in den Schlachthöfen, wer da arbeitet, wie die bezahlt sind, welche Rechte die haben und so weiter.
Und wie gehst du damit um?
Ja, es ist natürlich gut, dass man umweltbewusst ist und an das Leben der Tiere jetzt so denkt, aber irgendwie, vielleicht hilft die Presse auch dazu zu tragen, dass die Leute auch an solche Probleme denken. Wenn das öfter in die Presse aufkommt, dann denken die daran bestimmt.
Dieser Arbeitsschutzkontrollgesetz ist ja letztes Jahr in Kraft getreten, aber die Arbeitgeber finden immer wieder ein Hintertürchen und das ärgert uns dann auch. Diese ehemaligen Subunternehmer, das wissen wir, die sind ja immer noch aktiv, die sind jetzt als Rekruter aktiv. Ne? Und die Leute sagen uns immer wieder, die ehemaligen Chefs sind auch jetzt noch die Chefs, ne? Immer wieder.
Nur, dass jetzt auf der Lohnabrechnung halt Tönnies oder Westfleisch oder sonst was steht und nicht mehr der ehemalige Subunternehmer. Und solange wir keine Beweise haben dafür, dass das da Unrecht läuft, können wir auch nichts machen. Uns sind die Hände gebunden, weil der Zoll oder Arbeitsschutz, die sagen immer, ja, wir brauchen Beweise.
In meinem früheren Leben war ich eine Orange. Nachdem ich von meiner Mutter und meinen kleinen Geschwistern getrennt worden war, lebte ich eine Weile auf einer silbernen Platte, bis ich eines Tages zum Dessert serviert wurde. Zuerst zerstörte man mir die Kopfhaut und entfernte mir die Schädeldecke. Dann schälte man mir die restliche Haut ab und saugte mich langsam aus. Das war nicht angenehm. Als ich nicht mehr ich war, entschloss ich mich, falls ich wieder einmal geboren werden sollte, als Mensch zur Welt zu kommen. Denn ihm, so dachte ich mir, würde sicher nicht die Haut vom Leib gezogen. Die Verwandlung hat sich gelohnt. Blut ist ein ganz besonderer Saft.
Das junge Ehepaar Baiku, das einige Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland die lang ersehnte Hochzeit gefeiert hat, ist nach vielen Jahren in Deutschland und trotz gelungener Integration nach Rumänien zurückgekehrt. Sie wollen ihrer kleinen Tochter eine schöne Kindheit in Rumänien ermöglichen, erzählen sie mir. Sie möchten sich selbstständig machen, weiter studieren und einen Beitrag in der rumänischen Gesellschaft leisten. Was ihnen in Deutschland gefehlt hat?
Für mich war so, ich möchte nicht so streng sein. War so, weiß es nicht. Gibt es keine Freiheit, sag ich richtig, ja. Ist so nur Arbeit und zu Hause und vergessen wir uns Leben.
In Deutschland immer Druck.
Ja, das
ist Druck. Und wir sind Menschen. Wer möchte ein bisschen Freiheit? Wenn du arbeitest 12 Stunden, hast du eine Familie, musst du ein bisschen Zeit für deine Familie haben. Deswegen, das ist ein Problem.
In Deutschland hätten sie außerdem zum Glauben gefunden, in einer rumänisch-orthodoxen Kirche. Obwohl sie inzwischen ganz gut Deutsch sprechen, jung und kontaktfreudig sind, haben sie sich in der Kirche am meisten gesehen und gehört gefühlt. Ich telefoniere mit dem von ihnen sehr geschätzten Pfarrer, der eigentlich nicht mit mir sprechen will, dann aber ausgiebig und wüst schimpft über die Deutschen und alle Probleme mit Verschwörungsmythen erklärt. Ich bringe diese Erfahrungen und Gespräche nicht zusammen, frage mich, was da schiefgegangen sein muss, dass diese Menschen, das Ehepaar Baiku und der Pfarrer, sich etwas zu sagen haben, überhaupt eine gemeinsame Sprache finden.
In Deutschland gibt es, alle sind, egal, oder weiß es nicht genau, habe ich in Schule, sind gleich genau gelernt. Aber es ist nicht so. Wer kann Deutsch sprechen, sind gut. Wer spricht gar nichts Deutsch, sind auch nicht gut.
Ja, wer kann nicht Deutsch sprechen, sind Müll für Leute.
Ohne Deutsch kannst du nicht in Deutschland leben.
Aber trotzdem,
alle sagen so, ja, ohne Deutsch kannst du nicht. Warum hast du in Deutschland gekommen, wenn du keine Deutsch sprichst?
Ja.
Ja, das ist unsere Antwort immer.
Ja, aber trotzdem, sie brauchen unsere Arbeit.
Ja.
Sie hätten viel gelernt in Deutschland. Nicht nur Pünktlichkeit, sondern auch, wie wichtig es ist, freundlich miteinander umzugehen. Stella flüchtet sich in ihre Fantasie, um über den unfreundlichen Umgang an ihrem Arbeitsplatz hinwegzukommen.
Es widert mich an, Senta. Weißt du? Vor allem, wenn ich in der Pause in die Kantine gehe. Aber neuerdings gibt es dort eine Kaffeemaschine. Und auf der Kaffeemaschine ist ein hübsches Mädchen, das lächelt. Und ich versuche immer in ihrer Nähe zu bleiben. Denn sie ist schon meine Vertraute in der Kantine. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob du mich verstehst.
Dragos war erst ein paar Jahre alleine in Deutschland, hat die Trennung von seiner Familie aber nicht ausgehalten. Heute lebt er mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Oer-Erkenschwick in einer eigenen Mietwohnung. Die Töchter sprechen perfekt Deutsch und sind sehr gut in der Schule. Ihre Töchter arbeiten doppelt so viel wie die anderen, sagt ihm die Lehrerin beim Elternsprechtag. Der kräftige Mann, der in den vergangenen Jahren auch schon einige Verletzungen am Fließband gut weggesteckt hat, wirkt ganz klein und zerbrechlich, wenn er davon erzählt, wie er vor lauter Sehnsucht nach seiner Familie ins Kissen geweint hat. Alles nur für die Familie, für ein besseres Leben. Nach 3 langen Jahren der Trennung haben seine Frau und er entschieden, dass sie nur noch zusammenleben wollen, als Familie. Heute geht es ihnen gut in Deutschland. Die Arbeit bei Westfleisch ist akzeptabel, aber sie vermissen ihre Freunde, die Lockerheit des Lebens. Deutsche Freunde hätte er nicht so wirklich. Sie trinken mal zusammen ein Bier nach Feierabend, aber so, dass sie sich besuchen, zusammen grillen, das nicht. Sie sehen uns nicht als gleichwertig an, sagt Dragoș, tut sich dabei schwer, das zu erklären.
Wenn ich das Wort Rassist sage, ist es nicht gut.
Nein,
es ist zu viel gesagt. Aber es ist eine Form von Rassismus. Manchmal sagen sie aus Spaß Zigeuner. Und ich sage, warte mal, diese Zigeuner kommen her, um zu arbeiten. Sie stecken nicht die Hand in deine Tasche. Sie zahlen ihre Steuern, obwohl sie vielleicht nie eine Rente in Deutschland beziehen werden. All das Geld bleibt beim deutschen Staat. Wie viele Deutsche siehst du hier im Schlachthaus neben uns am Fließband stehen? Ah, sagen sie, die Rumänen müssen ja arbeiten. Und wieso muss der Deutsche nicht arbeiten, frage ich dann.
Worüber keiner der Arbeiter gerne spricht, ist die Tatsache, dass dieses Leben sie hart macht. Dieser andauernde Kampf im Alltag auch dazu führt, dass sie sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen, wie eine Mitarbeiterin der Gewerkschaft es beschreibt. Das führt zum Beispiel dazu, dass sie sich auch untereinander nicht unterstützen. Nur in Nebensätzen erwähnen meine Gesprächspartner, wie teuer das Kindergeld, der Arztbesuch oder die Arbeitserlaubnis waren. Ich wundere mich, hake nach und sie erzählen mir fast beschämt, als würden sie es erst realisieren, als ich die Frage stelle, dass viele ihrer Landsleute, die besser integrierten, Geld für gegenseitige Hilfe nehmen. Alle, die ich gesprochen habe, finden das nicht richtig, einerseits. Andererseits äußern sie Verständnis, der Arbeitstag im Schlachthof sei lang, das Leben schwer, da müsse sich eine Stunde mit einem Fremden beim Arzt ja auch auszahlen.
Ein Schwein wollte kein Schwein mehr sein und ließ sich zum Staatsmann ernennen. Er weitete seinen Verstand aus, um die Schweinefrage zu lösen. Ab jetzt, entschied er, ist das Schweineschlachten verboten. Die Schweine gingen in die Schule und wurden gescheit. In der Lebenskunde lernten sie, wir wollen keine Schweine mehr sein. Wir wollen keine Schweine sein. Auf die Frage, was sie nun werden wollen, sagten sie, Rindsbraten.
Mit meinen Gedanken halte ich mich über Wasser. Egal, was ich mache, ich leuchte einfach. Und ich bringe mich selbst zum Lachen. Und so halte ich das besser aus. Oder ich bete. Oder ich freue mich, dass ich an diesem Fließband bin. Und wenn es gut läuft, habe ich keine Probleme. Aber wenn das Fleisch zu weich ist oder sowas, dann rege ich mich auf. Aber wenn es gut läuft, ich habe schon meinen eigenen Stil entwickelt, dann kann ich auch an meine Sachen denken. Und schau, so stehe ich das durch.
Jedes Mal, wenn wir uns treffen, erzählt mir Stella davon, wie sie sich selbst überlistet, tröstet, aufmuntert. Gleichzeitig gesteht sie sich keine Schwäche zu, akzeptiert keine Entschuldigung, will es unbedingt schaffen. Umso schmerzhafter ist es für sie, wenn ihr etwas nicht gelingt, sie sich doch nicht aufraffen kann, zum Beispiel Deutsch zu lernen. Und obwohl ich versuche, auch andere Themen mit ihr anzusprechen, kehrt sie immer wieder zu ihrer Arbeit bei Tönnies zurück.
Grazia.
Anmut.
Ich glaube, sie ist auch verwandt mit der Demut.
Und mit diesen beiden reinige ich meine Gedanken und gestalte mit ihnen. Und das wird zur Haltung, nimmt eine Form an. Verstehst du mich? Und das habe ich auch mit dem Fleisch gemacht. Ich habe angefangen, anmutig damit zu arbeiten. Das suche ich in allen Dingen und das gibt mir etwas. Aber ich weiß noch nicht was.
Ich stelle Stella die Frage, die ich eigentlich allen ArbeiterInnen stellen möchte, es dann aber doch nicht tue, weil es mir unangenehm ist. Wie geht sie damit um, dass es Tiere sind? Denkt sie darüber nach?
Sehr stark. Ich fühle mich sogar schuldig. Ich sage es niemandem, weil alle sagen, ich sei nicht normal. Aber wenn man überlegt, man arbeitet mit dem Schmerz eines Tieres. Wenn ich die Gelegenheit hätte, einen anderen Arbeitsplatz zu finden, aus diesem Grund würde ich es vor allem tun. Über die Deutschen kann ich nichts Schlechtes sagen, aber ich kenne sie eigentlich gar nicht. Ich kenne sie nur durch einige Schriftsteller. Und dann stelle ich fest, welche Befindlichkeiten sie haben. Vor langer Zeit habe ich mal Nietzsche gelesen. Ein boshafter Nihilismus. Hat mir nicht gefallen. Aber einige seiner Ideen stimmen einen doch nachdenklich.
Wie stellst du dir dein Leben nach Tönnies vor? Frage ich sie.
Ah, no.
Ich werde schreiben, darüber denke ich ernsthaft nach. Aber ich weiß nicht, ob ich veröffentlichen werde. Vielleicht. Jedenfalls möchte ich sehr gerne in einer Institution arbeiten, wo Tiere gepflegt werden. Gibt es so etwas?
Ich frage Stella, ob sie träumt, sich ein anderes Leben vorstellt. Natürlich träume sie. Die Fantasie sei unendlich und habe rein gar nichts mit dieser Fabrik zu tun. Auf meiner Reise durch Rumänien spreche ich nicht nur mit ArbeiterInnen, sondern auch mit PolitikerInnen, Taxifahrern, KellnerInnen, Bauarbeitern und dem Besitzer einer Pension, in der ich übernachte. Absolut alle waren entweder selbst im Ausland oder haben Verwandte oder Bekannte, die im Ausland sind. Alle sind verwundert, dass da jemand aus Deutschland kommt, durchs Land fährt, bei den hohen Benzinkosten, nur um in den Leben anderer zu wühlen. Der Lokalpolitiker beglückwünscht mich und Deutschland. Rumänien sollte auch mal sowas machen. Die pensionierte EU-Parlamentarierin sagt, es war ihr alles nicht so bewusst. Sie hätte dem Thema schon früher Beachtung schenken sollen. Ihr Sohn, Unternehmer in einer Geflügelfabrik, findet meine Arbeit auch interessant. Er hat kürzlich Arbeiter aus Sri Lanka eingestellt.
In den Ferien schließt sie sich in ihrer Wohnung ein und schreibt Ansichtskarten an die Verwandten im Ausland. Liebe Grüße aus dem Ausland. Ich habe viel zu tun. Es geht mir gut. Ich vermisse euch. Wollen die Verwandten sie besuchen, schreibt sie zurück. Leider bin ich in den nächsten Wochen weg. Gerne empfange ich euch ein andermal. Ich vermisse euch. Die Karten ihrer Verwandten legt sie in den großen Ansichtskartenkoffer. Er liegt auf dem Schrank und erinnert sie an die Reise. Einmal wird sie die Verwandten vielleicht besuchen. Sie bereitet sich seit 20 Jahren darauf vor. Nach der Arbeit hängen die Kleider ihrer Menschen auf. Aus dem Alltag rumänischer ArbeiterInnen in deutschen Schlachthäusern. Ein Feature von Senta Höfer. Es sprachen Konstanze Becker, Lisa Hirdiner, Sabine Falkenberg und Philipp Lind. Ton und Technik: Hermann Leppich. Regieassistenz Delia Lang. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.